Herr Leben. Vielen, vielen Dank für diese wunderbare Anbetung. Vor allem die zwei letzten Lieder, die sind ja so hinführend jetzt auch zu dem, was mir auf dem Herzen für heute ist. Ja, was schauen wir an? Was schauen wir an? Paulus sagt einmal, wir alle haben Augen des Herzens. Also wir haben natürliche Augen, die hoffentlich noch einigermaßen funktionieren. Aber jeder von uns hat Augen des Herzens. Und die sollen geöffnet werden. Und er bittet im Epheserbrief um erleuchtete Augen des Herzens. Der Geist Gottes möchte unsere Herzen, also die Augen unseres Herzens, erleuchten. Nämlich die wahre Wirklichkeit anzuschauen. Jesus, den Vater, die Liebe Gottes, die Herrlichkeit, die Schönheit. Das, was wir gerade so in diesen zwei Liedern wunderbar ausgedrückt haben. Herr, öffne mir diese Augen des Herzens, damit ich dich sehe. Und in diesem ersten englischen Lied, aber es ist ein wunderbarer Text. Durch all das hindurch, through it all, durch alles hindurch. Und wir wissen, es gibt Stürme und es gibt Tiefen und es gibt Berge und Höhen und es gibt komplizierte Situationen, zu sagen, my eyes are on you, meine Augen schauen auf dich. Ich bin auf dich gerichtet. Diesem Geheimnis wollen wir heute Morgen jetzt auch im Wort Gottes etwas mehr auf die Spur gehen. Und ich möchte beginnen mit einem Psalmvers von David. David ist für mich je länger, je mehr, mindestens vom Alten Testament, so der Prototyp eines Menschen, der eine ganz vertrauensvolle Herzensbeziehung zu Gott hatte. Er wird ja sogar benannt, ein Mann nach meinem Herzen, sagt Gott. Das gibt es von keinem anderen. Ich habe mich manchmal gefragt, wäre da nicht ein anderer Kandidat besser gewesen im Alten Testament. Also David ist nicht bekannt, dass er ein sehr perfektes moralisches Leben geführt hätte. Aber offensichtlich ging es hier Gott um etwas anderes. David hatte eine Sehnsucht wie niemand anderes. David hatte ein kindliches Vertrauen wie kein anderer. David hatte eine Beziehungsebene zu Gott, von der wir durch viele, viele Psalmen und seine Geschichte bis heute profitieren. Und für mich ist ein Schlüsselvers, um dieses Geheimnis zu verstehen, dass David einmal nach dem Herzen Gottes ist, in Psalm 17, Vers 15 zu finden. Mit dem bin ich schon ganz lange unterwegs und der beschäftigt mich sehr tief und den möchte ich heute mal als Beginn und als Hinführung auch benutzen. Da steht, ich werde dein Angesicht schauen in Gerechtigkeit und an deinem Anblick mich sättigen, wenn ich erwache. Was sagt hier David? Ich will dich anschauen, in dein Angesicht schauen. Und morgens, wenn ich erwache, will ich mich an deinem Anblick sättigen, steht hier. Also David wusste, morgens, wenn er aufsteht und in den Tag geht, dann wird sich nicht nur irgendwann mal sein Magen melden und sagen, wie wäre es mit ein bisschen Nachschub, ich hätte mal Hunger, sondern er wusste, da gibt es auch eine andere Ebene, einen anderen Hunger. Es gibt nicht nur diesen natürlichen, biologischen, körperlichen Hunger. Es gibt einen geistlichen Hunger. Wir nennen diesen Hunger eine Sehnsucht. Und diese Sehnsucht hat Gott in uns hineingelegt. Diese Sehnsucht nach ihm selber und dass wir aus der himmlischen Welt gesättigt werden, diese Sehnsucht ist so stark von Gott in uns hineingelegt, dass nichts auf dieser Welt diese Sehnsucht stillen kann. Kein Mensch, keine Liebesbeziehung und wenn sie doch so toll ist, keine Harmonie, keine Besitztümer, keine Karriere, nichts, was wir uns auf dieser Welt ersehnen könnten und vielleicht sogar ein Stück weit erfüllt bekommen, stillt diesen Ort des Herzens, wo diese tiefste Sehnsucht angelegt ist. Also Gott hat da was implementiert in uns Menschen. Manche wissen es nicht und übergehen es und versuchen es zu überschützen mit weltlichen und menschlichen Dingen. Und dann merkt man diesen Hunger nicht mehr so stark. Das ist wie wenn du so Junkfood isst. Gell? Also du isst lauter blödes Zeug, da wirst du auch satt, aber letztlich machst du dich krank. Gell? Aber Gott hat uns geschaffen mit einer Sehnsucht, die ganz tief auf ihn gerichtet ist. Und David hat da wohl etwas entdeckt, was mir zum Riesensegen geworden ist, was mir für heute, auch für meinen Alltag, ganz wichtig geworden ist. Nämlich, dass ich auch spüre, in meinem Herzen ist eine Sehnsucht, ein Hunger, ein Bedürfnis, ja ein Verlangen, nämlich nach Geliebtsein, nach von Gott gesehen werden, nach ihn anzuschauen und in seine Gnade, in seine Barmherzigkeit, in seine Liebeszuwendungen hineinzublicken, damit mein Herz gesättigt wird, damit mein Herz zur Ruhe kommt. Wir haben gesungen, it is well with my soul. Es geht meiner Seele gut. Es ist, vielleicht die Älteren von uns kennen noch das schöne Pfingstjubellied, wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt. Kennt ihr noch? Dann heißt es ja auch, it is well, es ist gut. Ja, ja, da ist etwas. Und diese Sehnsucht, dieser Hunger, das hat hier David so wunderschön ausgedrückt, der ist jeden Morgen neu. Also das ist nicht sonntags, das ist nicht mal zu einer Konferenz, das ist nicht mal ein geistliches Highlight in einer Freizeit oder in einer besonderen Begegnung mit Gott, sondern unser Menschsein ist darauf angelegt, dass wir jeden Tag von Gott gesättigt werden, von seinem Wort gesättigt werden, von seiner Gegenwart gesättigt werden. Ja, und hier steht von seinem Blick gesättigt werden. Wir werden durch das Wort Gottes gesättigt. Jesus selber sagt, der Mensch lebt nicht vom Wort allein, sondern von Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes kommt. Ja, daraus leben wir. Darum brauchen wir es jeden Tag. Aber hier gibt es noch eine zusätzliche Wahrheit. Wir brauchen jeden Tag einen Blick der Liebe. Du brauchst jeden Tag ein Zeichen von Gott. Er sieht dich. Du siehst ihn, du schaust auf ihn. Und gerade mitten in den Kämpfen brauchen wir ihn ganz besonders. Und die hatte David nicht zu wenig. Ständig war er herausgefordert mit irgendeiner schrecklichen Situation. Aber er wusste einen Weg, wie er sein Herz zur Ruhe bringen konnte und wie er sich immer wieder ausrichten konnte. Ich habe gemerkt, für mich in meinem Alltag und in meinem Leben, auch als Pastor und Leiter, ist das eine ganz zentrale Wahrheit geworden. Zu sagen, das Erste, was ich brauche, und das ist für mich auch das Vorzeichen einer stillen Zeit sozusagen morgens, ist, dass mein Herz gesättigt wird von der Liebe Gottes. Dass ich mich neu erinnere, ich bin sein geliebter Sohn. Und er gibt mir Zusprüche ins Herz, die mich den Tag über begleiten. Sie machen mich satt, sie machen mich voll, ja. Sie machen mich überfließen dann, sie geben mir etwas, was ich dann wieder weitergeben kann. Ich habe auch Folgendes gemerkt: Wenn ich nicht von Gott morgens gesättigt werde, dann gehe ich hungrig in den Tag. Und wenn ich hungrig in den Tag gehe, dann suche ich. Meine Seele sucht automatisch. Das ist so. Ich vergleiche manchmal unsere Seele mit einem Vakuum. Kennt ihr ein Vakuum? Ein Vakuum hat die Eigenschaft, es ist nicht nur leer, sondern es zieht etwas an. Es kann nicht leer bleiben. Ein Vakuum hat eine Sogkraft. So ist unsere Seele. Unsere Seele ist ständig wie mit Antennen ausgerichtet. Wo bekomme ich etwas? Wo sind wir geschaffen? Und wenn wir unsere tiefsten Bedürfnisse und unsere auch inneren geistlichen, unseren Hunger nicht von Gott stillen lassen, von seiner Liebe, dann suchen wir in dieser Welt. Wir suchen bei Menschen. Wir suchen Bestätigung. Wir suchen Lob und Anerkennung. Wir suchen Karriere und Wichtigsein und Position. Wir suchen im vielleicht Besitz und in äußeren Dingen. Wir suchen irgendwie dieses Loch sozusagen, dieses Vakuumloch zu stopfen. Jeder Mensch macht das. Und für uns Christen oder auch für uns als Leiter ist die Gefahr besonders groß, dass wir dann auch denken, ja, jetzt diene ich vielen Menschen und dann bekomme ich wieder ein bisschen Bestätigung und vielleicht Dankbarkeit, wenn es gut geht. Und dann stopfe ich mich auch wieder voll damit. Wir können uns selbst durch gute Werke unsere Seele sättigen, aber nicht von Gott, sondern dass wir den Eindruck haben, naja, ganz schön gemacht und jetzt bin ich doch irgendwie ganz gut. Warum ist das so, dass ein Anblick sättigt? Wir sagen ja manchmal schon, wenn wir ein besonderes Panorama sehen, zum Beispiel einen Sonnenuntergang, und dann schauen wir das an und manchmal sagt man, ich kann mich gar nicht satt sehen. Das ist schon in unserem Sprachgebrauch angelegt. Ich kann mich gar nicht satt sehen. Wenn du so fasziniert bist, du kannst deine Augen fast nicht wegwenden. Ja, es begeistert dich. Du merkst da, das ist nicht nur ein äußerer Vorgang, gell, deiner optischen Augen, sondern da fließt etwas in dein Herz. Da strömt etwas an Leben. Das hat was mit satt werden zu tun. So eine kleine Exkursion, warum das so ist. 1. Mose 2, Vers 7. Da bildete Gott der Herr den Menschen Staub von der Erde, blies den Atem des Lebens in seine Nase und so wurde der Mensch eine lebendige Seele. Kurz, wie war das bei der Erschaffung des Menschen? Gott nimmt den Klumpen Erde, Lehm, formt ihn, nur Erde. Dann kommt er, jetzt müssen wir uns das mal bildlich vorstellen, er beugt sich über den geformten Körper und er kommt ihm ganz, ganz nahe, bläst mit seinem Atem, also mit seinem Mund in die Nase, wir kennen das vom Rettungsdienst, Mund-Nasen-Beatmung. Er bläst ihm den Atem des Lebens, den Odem des Lebens in seine Nase. Und so wurde der Mensch eine lebendige Seele. So in der Kombination von Körper, zunächst leblos, von ewiger geistlicher Dimension von Gott, kommt in ihn hinein und der Mensch erwacht. Er erwacht zum Bewusstsein. Er schlägt die Augen auf. Was sieht er? Das Angesicht des Vaters. Er sieht das Angesicht des Vaters. Das ist der erste Eindruck eines Menschen, der hier auf dieser Welt geschaffen wurde. Das ist das Urbild sozusagen. Das liebende Angesicht des Vaters, der ihn willkommen heißt. Willkommen, du Erdling, du Adam heißt ja Erdling, von Adama die Erde genommen. Hier, du sollst leben. Hier beginnt deine Dimension. Mein Ja steht über dir. Dieses Ja von Anfang an, dieses Angesicht Gottes, das ihn anstrahlt, das ihm Leben einhaucht. Das ist die Wirklichkeit des Menschen, für die er von Anfang an geschaffen wurde, in diese Beziehungsebene. Und dieses Bild, behaupte ich mal, das lebt als Sehnsucht in jedem Menschen von uns. Ob wir das spüren oder nicht, ob es übertönt ist von anderen Dingen oder nicht. Aber dieses Bild, wir sind eigentlich geschaffen, um dieses Angesicht Gottes anzuschauen und von uns und von ihm uns anschauen zu lassen, in diese Intimität hineinzukommen. Das ist das Urbild im Menschen. Und dann ist ja leider etwas passiert. Wenn wir in 3 Vers 8, also wir sind auch noch im 1. Mose 3 Vers 8, sie wandeln dann, dann wissen wir, wie das alles weitergeht. Adam und Eva hörten die Stimme des Herrn, der im Garten wandelte, als der Tag kühl war. Der Mensch und seine Frau versteckten sich vor dem Angesicht Gottes des Herrn hinter den Bäumen des Gartens. Bis dahin war es ganz üblich, die haben sich getroffen, die haben sich von Angesicht zu Angesicht gesehen. Da ist Gespräch, da ist Begegnung, da ist Blickkontakt, da ist Einheit, da ist Verbundenheit. Das war bis dahin alles in völliger Harmonie. Jetzt kommt die Sünde, jetzt kommt die Entfremdung, jetzt kommt die Zerstörung. Und eine Wirkung ist, sie spüren, sie können nicht mehr das Angesicht Gottes ertragen, weil etwas an Scham und Schuld sie völlig hindert. Sie verstecken sich vor dem Angesicht Gottes. Aber Gott lässt sich gar nicht beirren und geht ihnen nach und fragt, ja, wo seid ihr denn? Ich weiß ja genau, aber er ruft sie und dann kommt es zu diesem Gespräch und dann geht seine Wege weiter. Ich deute das nur mit ein paar Bibelstellen jetzt an. Und dann geht das so weiter. Bei Kain wissen wir, der seinen Bruder erschlägt, ja, dieser erste Brudermord, gell, und wo dann die Welt in ihm zusammenbricht und er merkt, es war alles völlig chaotisch und Gott macht sogar noch einen Bund und sagt, ich mache ein Zeichen auf dich und dich darf niemand anrühren, obwohl er natürlich völlig falsch gehandelt hat. Dann heißt es in 4,16, Kain ging hinweg von dem Angesicht des Herrn. Ging in ein anderes Land. Er geht nicht nur äußerlich weg vom Angesicht des Herrn, er geht auch innerlich in seiner inneren Schau. Wir sprechen von den Augen des Herzens. Gell? Er geht weg von diesem Blickkontakt. Er geht weg von dieser Herzensbeziehung. Er lebt isoliert. Er lebt völlig unabhängig und versucht irgendwie sein Leben weiter zu gestalten. Wenn wir dann bei Abraham schauen, Abraham, mit dem Gott dann diesen wunderbaren Bund macht, In 17,1 heißt es, nun als Abraham 99 Jahre alt war, erschien ihm der Herr und sprach zu ihm, da heißt es wörtlich, ich bin Gott der Allmächtige, wandle vor meinem Angesicht und sei ganz. Wandle vor meinem Angesicht, komm wieder zurück sozusagen. Ich mache einen Bund mit dir und der Bund heißt, du wandelst jetzt wieder so, wie wir das eigentlich mal ursprünglich hatten, auch mit Adam. Ich will, dass du vor meinem Angesicht wandelst, dass ich dich anschaue, dass du mich anschaust und dass du ganzheitlich vor mir bist, also mit allem, dass du nichts mehr versteckst, wie jetzt Adam nach der Schuld, sondern dass du ganz mit mir lebst. Wandle vor meinem Angesicht, schaue mich an, lass dich mich anschauen. Wir können jetzt noch viele Stellen, es gibt ein paar hundert Stellen im Alten Testament über das Angesicht, das ist eines der zentralsten Themen. Ich nehme noch jetzt sind wir in 2. Mose, jetzt sind wir bei Mose schon mal schnell angelangt. Und da kommt diese wunderbare Bibelstelle 33,11. Der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht. Wie ein Mann mit seinem Freund redet. Man schaut sich in die Augen. Man teilt sein Herz. Der eine schaut den anderen an. Der andere wird angeschaut und schaut zurück. Das ist Verbundenheit. Das ist Einheit. Das ist ein Miteinander. Das ist das, was David ausdrückt. Das da, von Angesicht zu Angesicht. Gott, ich schaue dich jeden Morgen an. Ja, wir brauchen auch als Menschen, wir brauchen solche Freunde, manchmal ganz wenige, aber wenn du ein, zwei hast, wo du von Angesicht zu Angesicht schauen kannst und wie von einem Freund zum Freund reden kannst und weißt, du wirst verstanden, du wirst gesehen, so wie du wirklich bist. Weißt du, das ist für mich Freundschaft. Ein Mensch sieht dich, wie du wirklich bist. Ein Mensch instrumentalisiert dich nicht für seine Zwecke. Du musst nicht funktionieren, du musst nicht bestimmte Leistung bringen. Du musst nicht dich verbiegen, um ihm zu gefallen, sondern Freundschaft, wie es hier definiert ist, und natürlich noch mehr mit Gott, aber auch schon unter Menschen, kann das symbolhaft darstellen, ist, dort darf ich ganz die Person sein, die ich wirklich bin. Ich werde gesehen. Weißt du, und das ist unser Urbedürfnis. Wir wollen gesehen werden. So hat Gott den Menschen geschaffen. Du bist gesehen. Und im Gesehen werden und im Einhauchen dieses Atems wird der Mensch lebendig und kommt ins Bewusstsein und startet mit dieser Grundausrüstung, ich bin gesehen. Ich bin gesehen. Und das ist die Verletzung von vielen Menschen, die sagen und die spüren aus ihrem Leben, sie sind nicht gesehen worden. Man hat mich nur für bestimmte Zwecke gesehen, aber nicht, wer ich wirklich bin. Weißt du, bei mir war es so, ich als Kind, mein Vater war extrem streng und ich musste immer an seinem Gesichtsausdruck ablesen, wie gerade die Stimmung ist. Und ich bin mit der Zeit ein Meister geworden im Gesichter meiner Eltern interpretieren. Weil ich wusste, wenn miese Stimmung ist oder wenn ich einen Fehler gemacht habe oder vielleicht wollte ich auch mal was fragen, ob ich was darf, dann musste ich die richtige Gesichtsausdrucksform finden, dass ich überhaupt eine Chance hatte. Bei meiner Mutter war es so, sie war schwer herzkrank, als ich klein war. Und dann habe ich oft in ihr schmerzerfülltes und auch ja, leidgeprägtes Gesicht geschaut. Und ich wollte sie immer glücklich machen. das habe ich hier als Junge, ich war sensibel, das habe ich hier nicht ausgehalten. Gell? Wenn sie dann so traurig war oder so belastet war. Die Ehe meiner Eltern war auch nicht gut und da hat sie mir dann später auch viel anvertraut. Und dann, ja, das war irgendwie schwierig alles. Ich habe schon als Junge gemerkt, ich habe so ein Bedürfnis, ich konnte das noch nicht erklären, gell, warum. Ich habe so ein Bedürfnis, so liebevoll angeschaut zu werden. Einfach, dass jemand wohlwollend mich anschaut. Ja, und da gab es natürlich auch ein paar Menschen, gell, immer wieder mal. Aber bis heute geht mir das so. Ich liebe es, in Angesichter zu schauen, die Freude ausstrahlen, die lächeln, die Ruhe und Entspannung vermitteln, die etwas verbreiten, wo du dich einfach wohlfühlst. Ja? Kennst du das? Menschen, bei denen du, du weißt vielleicht noch gar nicht so viel, aber du spürst sofort, da ist eine gute Ausstrahlung. Ja? Also es sind ja alles nur kleine Bilder, aber die sollen uns helfen. Wie ist das mit Gott? Und darum ist es so wichtig, welches Angesicht von Gott, also wie ist meine Vorstellung vom Angesicht Gottes? Was schaue ich da an? Schaue ich den strengen, das war für mich lange ein Problem, den strengen Vater an, gell, der nur darauf wartet, bis ich den nächsten Fehler mache und dann los geht? Oder schaue ich jemand Leidendes an und denke, ich muss ihn glücklich machen oder was auch immer? Und jetzt kommen wir zum Segen des Alten Testamentes in 4. Mose 6, den kennen wir, weil er oft in Gottesdiensten am Ende zitiert wird. Aber ich möchte ihn mal in unserem Zusammenhang erklären. Als Mose den Auftrag bekommt und Aaron und die Söhne und so, das Volk zu segnen. Also Gott hat richtig sie beauftragt, ihr segnet das Volk. Segnen heißt Gutes aussprechen. Ihr segnet das Volk. Wie machen sie das? Es gibt drei Sätze dazu. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Vielleicht fällt euch auf, die Mitte dieses Segens zweimal ist das Angesicht Gottes. Das Angesicht Gottes. Der Inbegriff unseres Gesegnetseins ist, dass Gottes Angesicht über uns leuchtet und uns zugewandt ist. Kannst du das fassen? Ich kann es manchmal noch nicht ganz fassen. Ich bin dabei, es auszuloten. Weißt du, das Zentrum des Segens, das Tiefste, was Gott uns an Segen schenkt, ist, dass er sagt, er strahlt, also das ist das leuchtende Angesicht, also das ist eine super Ausstrahlung, er ist vollkommen glücklich und für uns und strahlt uns an. Ja, und ich denke wieder an Adam, als er seine Augen öffnete, das strahlende Angesicht. Ja, so wird er empfangen im Leben. Das ist der erste Teil dieses Angesichtssegens, nämlich der Herr, lasse sein Angesicht leuchten über dir, sei dir gnädig. Also, er strahlt über dich in seiner Gnade. Ja, du kannst einen Fehler gemacht haben und trotzdem die Gnade ist da und er strahlt über dir, wenn du zu ihm kommst und dich lieben lässt. Ist er glücklich. Er strahlt dich an. Und dieser zweite Teil dieses Segens heißt, der Herr hebt sein Angesicht zu dir hin, auf dich zu dir hin, meint ein zugewandtes. Also er strahlt nicht nur irgendwo in die Welt hinein, er strahlt auch nicht nur zu den anderen Menschen. Er strahlt dich an, mich an, ganz persönlich. Also der Inbegriff des Segens ist ein von Gott zugewandtes, strahlendes Angesicht. Nimm das bitte für heute mit. Wenn du alles andere vergisst, nimm das mit. Und sag dir selber diesen Segen immer wieder im Blick, dass dein Herz und deine Seele, dass sie Hunger hat nach dem Angesicht, so wie David, jeden Morgen. Nimm das und geh in den Tag hinein und sag, ich gehe und ich schaue jetzt in das mir zugewandte, strahlende Angesicht Gottes. Das macht dich satt. Damit kannst du in den Alltag, damit kannst du auch bestehen in schwierigen Situationen, wenn du weißt, so sieht Gott mich, so geht er mit mir durch Stürme und Kämpfe. Und so darfst du dich auch tagsüber dann mal wieder erinnern, wenn es gerade wieder ein bisschen schwierig wird. Sein leuchtendes Angesicht ist mir zugewandt, er sieht mich, ja, und er geht mit mir durch und er ist für mich da. Darum steht in Psalm 27, natürlich auch von David, steht in Vers 8, mein Herz hält dir vor, dein Wort, suchet mein Angesicht, dein Angesicht, o Herr, will ich suchen. Also, Gott lädt uns ein, das ist sein Wort, das ist sein Zuspruch. Such mein Angesicht. Nicht, weil er sich versteckt hat, sollen wir ihn suchen, sondern weil wir oft so weit weg sind, weil wir wieder auf Wanderschaft gegangen sind, weil unsere Augen sich wieder irgendwo verloren haben im Alltagsgetriebe, weil wir wieder abseits gekommen sind und irgendwas uns absorbiert hat. Darum sollen wir wieder zurückkommen. Und so sagt David, ja, ja, das ist dein Aufruf, das ist deine Einladung. Jetzt suche ich dich. Ich suche dein Angesicht. Ja, ich will mir das wieder vergewissern, dich anzuschauen. Das macht mich satt, aber das macht mich auch stark. Dann kann ich stehen, dann kann ich zu mir selber stehen, dann kann ich der sein, der ich wirklich bin, weil du meinst mich, wie ich wirklich bin. Du missbrauchst mich nicht für irgendwelche Zwecke. Bei dir muss ich nicht irgendwie eine Leistung abliefern und nur wenn sie vollkommen ist, dann ist sie akzeptiert. Du siehst mich, wie ich wirklich bin. Ich bin gesehen. Ja, das will ich wieder zurück. Das verlieren wir oft. Ich verliere es auch oft im Alltag. Und wenn viele Dinge sind, viele Termine und Menschen und Umstände und Konflikte, dann kann man so absorbiert sein und dann brauche ich eine Zeit des Rückzugs auf mein bequemes Sofa oder in mein kleines Zimmerchen, zu sagen, ich muss wieder mich sammeln. Ich habe mich wieder verloren so in den Geschäftigkeiten und in den Schwierigkeiten. Und dann kann es wie so ein Überrennen von negativen Gefühlen und dann zurückzukommen zu dieser Stimme, ja, such mein Angesicht, bleib doch bei meinem Angesicht. Und es ist dir zugewandt und es ist strahlend, ja, ich bin für dich da, nimm das. Letzte Stelle, jetzt noch eine aus dem Neuen Testament. 2. Korinther 4, nee, 3, Vers 18, 2. Korinther 3, Vers 18. Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Also ein großartiger Vers. Da heißt es, wir schauen mit unverhülltem Angesicht. Das heißt nicht mit Scham, nicht mit einer Decke, nicht mit Ängsten, nicht mit Verstecken, nicht wie wir es vorher schon gelesen haben von Adam und Kain und so. Sondern wir schauen frei, weil wir durch Jesus Zugang haben, die Herrlichkeit, die Schönheit, die Liebe Gottes. Wir schauen ihn an. Ja, wir schauen ihn an. Mein Angesicht schaut sein Angesicht an. Und ich werde von ihm angeschaut. Und ich schaue ihn an, wie diese Herrlichkeit, heißt es, wie in einem Spiegel. Also ich schaue Gottes Liebe und Gnade und Fürsorge und Barmherzigkeit und all sein Wirken. Ich schaue ihn an wie in einem Spiegel. Wen sehe ich denn im Spiegel? Ja klar, ich schaue da mich an. Ich bin gemeint, dass diese Schönheit und Herrlichkeit und das Angesicht Gottes auf mich kommt. Ich nehme es, ich schaue es an und dann passiert etwas. Paulus sagt, wir werden verwandelt. Steht im Passiv, also nicht, oh, jetzt muss ich mich krampfhaft verändern. Gell? Hier steht, ich werde verwandelt. Ich werde verwandelt. Was geschieht an mir? Und zwar werde ich verwandelt in dasselbe Bild, das ich anschaue. Also ich werde verwandelt in das, was ich anschaue. Wir alle wissen, was wir anschauen, bekommt Macht über uns. Wenn du viel Gewalt anschaust oder anschauen musstest, wirst du ein gewalttätiger Mensch. Wenn du viel das erlitten hast. Wenn du viel Pornos anschaust, dann weißt du, was daraus folgt. Was wir anschauen, hat Macht. Unsere Augen sind oft das Eingangstor für die Sünde, aber genauso natürlich das Eingangstor für die Herrlichkeit. Darum sagt Gott, schau mich an. Schau das Gute, Reine, Herrliche, Schöne, das Liebevolle. Schau das an. Lass dich davon einnehmen. Und du wirst hineinverwandelt. Ja? Und jetzt kommt ein Prozess, das geschieht natürlich nicht von heute auf morgen. Wir werden verwandelt, wir werden transformiert. Hier, Griechisch steht Metamorphose. Gell? Wir kennen das, von einer Form in die andere hineingeformt. Wir werden umgestaltet. Das ist der Weg der Veränderung, ja, der Verwandlung, der Heiligung sozusagen. In sein Bild. Das heißt, wir werden immer mehr ihm ähnlich. Ja, das ist eigentlich unser Lebensweg. Das ist eigentlich unser Reifeprozess als Christen, ihm ähnlich zu werden. Etwas von ihm zu widerspiegeln. Etwas auszustrahlen, ja, dass auch Menschen an uns etwas erkennen können und sie einlädt, diesem wunderbaren Gott zu vertrauen. Wir werden verwandelt. Es geschieht. Ich sage gern, Verwandlung geschieht nicht durch Anstrengung, sondern durch Anschauung. Also so viele strengen sich an, oh, da müsste ich und hier muss ich auch noch ran und das muss ich noch bearbeiten und hier habe ich noch aus meiner Kindheit die Dinge und so. Ja, es gibt Dinge, die müssen wir bearbeiten. Aber wir müssen sie bearbeiten, indem wir anschauen und die Wirklichkeit Gottes anschauen und die Wirklichkeit der Liebe anschauen. Weil nur die Liebe hat die Macht, uns zu verändern. Keine andere Macht wird dich zum Positiven verändern. Nur die Liebe Gottes. Und die Liebe, die Gott durch Menschen vielleicht uns auch noch dann zukommen lässt. Wir werden verwandelt in dasselbe Bild. Und zwar von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Also es geht immer weiter in den Prozess der Herrlichkeit. Dass wir selber Herrlichkeitswesen werden, Herrlichkeitsträger werden. Dafür waren Adam und Eva bestimmt. Sie sollten Herrlichkeitsträger sein. Die Krone der Schöpfung. Gottes Herrlichkeit hier auf dieser Welt widerspiegeln. Wie? Durch dieses Angesicht Gottes, durch die liebevolle Beziehung, durch die Einheit, durch die Intimität, die sie mit Gott hatten und auch dann untereinander. Und das ist jäh zerbrochen. Und jetzt ist Gott dabei, schon im Alten Testament zieht er das wieder zurück, beziehungsweise sucht wieder nach Wegen, wie kann der Mensch Vergebung bekommen, wie kann er wieder zurückkommen ins Angesicht Gottes. Und im Neuen Testament, Jesus natürlich ganz besonders. Ja, den Vers muss ich noch lesen, 2. Korinther 4, Vers 6. Denn Gott, der dem Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten, er hat es auch in unseren Herzen Licht werden lassen, damit wir erleuchtet werden mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Also im Angesicht Jesu sehen wir das Angesicht des Vaters. Im Angesicht werden wir erleuchtet. Wir werden hineingeformt. Wir bekommen Erkenntnis, ja, Erkenntnis des Herzens, so dass wir nun verwandelt werden und ihn immer mehr erkennen. Lade euch ein, dieses Angesicht beständig zu suchen, immer und immer wieder. Vielleicht machst du selber mal eine kleine Bibelarbeit und schaust nach vielen weiteren Stellen, gerade in den Psalmen und auch andere, was Gott, das Wort über sein Angesicht sagt. Aber immer im Sinne, das ist meine Ursehnsucht. Ich möchte gesehen werden und das möchtest du auch. Das weiß ich ganz bestimmt. Jeder Mensch möchte gesehen werden, wie er wirklich ist. Und das schafft nur Gott. Wir können das nur sehr begrenzt einander geben. Und wie schön ist es, wenn das mal möglich ist, dass ein Mensch mich noch ein bisschen anders sieht als nur äußerlich oder nur funktional. Das ist ein großes Geschenk. Aber das größte Geschenk ist, dass Gott uns so sieht. Und er sagt, er macht uns dadurch satt, er macht uns stark und er verwandelt uns im Anschauen seiner Herrlichkeit. Lass uns beten. Vielleicht nehmen wir einen kurzen Moment der Stille. Du schaust mal, welche Bilder in dir hochkommen. Vielleicht hast du auch bestimmte Angesichter vor Augen. Vielleicht auch von deiner Kindheit, von Menschen, wo es schwierig war, denen du aus dem Weg gegangen bist. Vielleicht gibt es da noch tiefe Wunden in dir. Du darfst sie heute loslassen. Und ich bete, dass der Geist Gottes unsere Augen jetzt erleuchtet. Augen des Herzens. Dass wir Jesus als das Angesicht Gottes des Vaters sehen, wie er sich offenbart hat. Dass wir durch Jesus hineinschauen in das liebevolle Angesicht unseres Vaters. Und dass aller Schmerz, alles nicht gesehen werden, gereinigt wird, geheiligt wird, verwandelt wird. Du bist gesehen. Du bist ihm wichtig. Du bist wunderbar geschaffen. Du bist mit Gnade bedeckt. Und ich bete, dass ein Strom von Gott kommt und auch dein Herz erreicht, dass du es nehmen kannst, glauben kannst, aufnehmen kannst, empfangen kannst, dass er dich meint, ja, dass er dir zugewandt ist, wo das bisher vielleicht so abgeprallt ist an dir und vielleicht dachtest, ja, ist so wie immer und man sieht mich nicht. Dass der Vater dir heute offenbaren kann, auch wenn niemand dich so sieht, wie du wirklich bist. Ich sehe dich. Ich sehe dich. Ich sehe die tiefste Sehnsucht. Ich erfülle sie. Aber ich sehe auch den tiefsten Schmerz und ich heile ihn. meinem Angesicht darfst du strahlen vor Freude, dass ich mit dir bin, dass ich dich liebe in Ewigkeit und dass ich den Weg mit dir gehe. Und ich werde dich nie verlassen. Bei mir bist du ewig zu Hause. Und eines Tages werden wir uns auch von Angesicht zu Angesicht sehen. Und dann wird alles klar. Und jetzt leben wir noch im Glauben. Aber wir dürfen ihn schon vor Augen haben. Lass uns aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens, ihn anschauen, den Vater anschauen. Und einer Welt vermitteln, dass es einen Gott gibt, der uns sieht und der mit uns geht. Ich würde mir wünschen, dass wir noch mal dieses englische Lied singen. Ist das möglich? Weil das ist so ausdrucksstark vom Text und wunderschöne Melodie, dass wir es vielleicht noch mal nach dieser Predigt sogar ein bisschen anders singen können. Noch mal vom inneren Herzen so ergreifen, ja. Dich vor Augen zu haben. Durch Stürme, durch alles hindurch, dich vor Augen. Das ist das Größte, was es gibt und das Schönste. Amen.